Genau. Jetzt probieren wir es mal mit diesem Headset. Die Predigtserie, die ich heute beginne, werden wir die nächsten Wochen durchführen. Und ich glaube, dass es eine ganz, ganz wichtige Serie ist. Ich fange an heute mit: Und Gott schuf sie als Mann und Frau. Und das ist ja nicht mehr klar heute. Das ist, wenn du die Nachrichten siehst, ist es nicht mehr klar. Wenn du irgendwelche Sachen liest, auch in unserem Schulunterricht wird es ganz massiv eingebracht, dass es, man weiß gar nicht genau, wie viele Geschlechter gibt. Das Thema betrifft uns viel mehr, als viele von euch heute vielleicht ahnen. Unsere Kinder werden massiv damit konfrontiert. Die Lehrpläne sind in vielen Bundesländern schon in die Schulen eingebracht. Auch in den Kindergärten soll es einziehen. Läuft unter dem Thema Gender. Oder auf Englisch Gender. Ich empfehle euch, auch wenn das jetzt nicht unbedingt, ich weiß nicht, was sie für innere Einstellung haben, bei dem einen, der hat schon geäußert, aber ich empfehle euch auch auf YouTube, ich habe zwei Personen, die ich mir da auch angehört habe. Das eine, ich kann euch diese YouTube-Adressen, wenn ihr wollt, auch durchmailen oder wie auch immer. Das eine ist der Wiener Psychiater und Neurowissenschaftler Raphael Bonelli. Der hat ein Buch rausgebracht und auch einen Vortrag dazu gehalten: Frauen brauchen Männer. Und er sagt, das ist sehr provokativ heute schon, ja, und umgekehrt. Das ist auf sein Buch dann auch in umgekehrter Schrift geschrieben. Er macht seinen Vortrag sehr, ja, sage ich mal, lustig und sehr schön und ist ein sehr guter Vortrag. Weiß nicht, was er für innere Einstellung hat, ist auch egal, er kommt einfach auf diese Themen zu sprechen. Frauen brauchen Männer und umgekehrt. Ein zweiter Vortrag, da habe ich mir mehrere von ihm angehört, ist Professor Dr. Kutschera. Er ist bekannter Evolutionsbiologe an der Universität Kassel und an der Uni Stanford in Kalifornien, USA. Er ist überzeugter Evolutionist, kritisiert auch Menschen wie mich, die an die Schöpfung in diesem Sinne glauben, wie es die Bibel beschreibt. Aber das tut nichts, keinen Abbruch. Was ihm einfach wichtig ist, ist, die wissenschaftlichen Fakten, die man in der Biologie seit 200 Jahren erforscht hat, aufrechtzuerhalten, weil auch diese Erforschung, diese Definitionen, die man dort einfach gefunden hat, aufgrund von einfach, wie der Mensch tickt, die sollen Stück für Stück durch die Gender-Ideologie umgewertet werden. Ich werde noch ganz kurz darauf eingehen. Und dagegen wehrt er und seine Kollegen sich. Dieses Thema wird durch alle Schichten durchgezogen und wird uns erklären, dass wir nicht Mann und Frau sind, sondern vieles, vieles andere. Ich möchte mit euch deswegen in 1. Buch Mose reinschauen, Kapitel 1 und 2. Und natürlich ist dies ein Text, der von Menschen, die Gott nicht kennen und nicht anerkennen, völlig belanglos ist. Aber für uns als Gläubige und vielleicht den, der auf der Suche nach Wahrheit ist, nach Orientierung, der irgendwo merkt, dass alles, was mir da angeboten wird, das hilft mir nicht in meiner Identität, in meiner Identität als Mann und Frau, Vielleicht ist es ihm auch eine Hilfe, diesen Text dennoch sich mal anzuhören, auch wenn er diese Predigt hört. 1. Mose 1, ab Vers 26 möchte ich lesen, bis Vers 28. Und Gott sprach: Lasset uns einen Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Wörtlich heißt, und er schuf sie männlich und weiblich. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und so weiter. Ich möchte mit euch in 2. Mose Kapitel 2 ab Vers 7 auch lesen. Da wird ja die Schöpfung nochmal aus anderer Perspektive, man nennt es auch den zweiten Schöpfungsbericht, noch einmal beleuchtet. Da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so war der Mensch ein lebendiges Wesen. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht, oder wörtlich als sein Gegenüber, eine Hilfe als sein Gegenüber. Und der Mensch gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Felde seinen Namen, aber für den Menschen wurde keine Hilfe gefunden, die ihm entsprach oder als sein Gegenüber. Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen und er schlief ein. Und er, Gott, nahm eine seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute eine Frau aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch: Die ist nun Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männin nennen, weil sie vom Mann genommen ist. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und sie werden sein ein Fleisch. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und schämten sich nicht. Hier in diesem Text kommt das erste Mal der Begriff vor, auch weiblich und männlich und Mann und Frau. Und hier offenbart uns Gott ganz grundsätzlich, dass er eben weiblich und männlich geschaffen hat. Das ist Offenbarung. Das ist natürlich nicht durch irgendwelche, Gott erklärt es nicht, indem er uns irgendwelche Statistiken vorlegt, dass das wirklich so ist oder ähnliches, sondern Gott sagt: Ich schaffe und so ist es. Gibt es mehrere Geschlechter? Heute werden die meisten mittlerweile sagen: Ja, natürlich, wir wissen nicht genau wie viel, aber es gibt mehrere Geschlechter. Und man erzählt uns, du kannst es auch frei wählen, was du bist. Du bist neutral geboren und du wirst nur das, was du jetzt bist, durch gesellschaftliche Prägung, durch Erziehung. Das ist die Mann-gleich-Frau-Ideologie. Birgit Kelle, von ihr habe ich mir auch einen Vortrag angehört, die sich mit diesem ganzen Thema Gender sehr stark auseinandersetzt, in einem nach meiner Sicht sehr positiven Sinn, die einfach versucht, den Menschen zu helfen und zu verstehen, dass das einfach Ideologie ist, ohne wirkliche begründete wissenschaftliche Forschung. Birgit Kelle war bei der Eröffnung des Genderzentrums der Evangelischen Kirche in Hannover dabei. Die haben ein extra Zentrum eröffnet, um jetzt den ganzen christlichen Glauben und auch die Bibel natürlich zu zeigen, dass das alles viele Geschlechter gibt, schon immer in der Bibel. Ja. Das ist jetzt praktisch das Ziel von dieser Einrichtung. So wie man versucht hat, vor wenigen Jahren zu zeigen, dass Gott weiblich ist. Der Feminismus, sind Bibelübersetzungen rausgekommen, wo es nur von der Göttin heißt und so weiter. So wird jetzt der Versuch gestartet, zu zeigen, dass die Genderideologie sich in der Bibel wiederfindet. Da bei dieser Eröffnung wurde von der Leiterin dieses Zentrums gesagt, ja, es gibt so circa 4000 Geschlechter. Du denkst jetzt vielleicht, das geht überhaupt in meinen Kopf gar nicht rein, aber das glauben diese Menschen wirklich mittlerweile. Die sind davon fest überzeugt. Fragst du dich vielleicht, ja, wie gibt's das, ja, wenn ich mich in den Spiegel anschaue, ich bin entweder Mann oder ich bin Frau, ja. Wie kommen die drauf, dass es überhaupt ein Drittes gibt oder gar 4000? Ja? Das hat damit zu tun, weil das Geschlecht danach definiert wird, nicht was du biologisch bist, sondern welche sexuelle Ausrichtung du hast, welche Neigung. Und da ist ein Geschlecht nicht nur einfach, wenn du zum Beispiel lesbisch lebst, sondern ist die sanfte Frau, die lesbisch lebt, ein anderes Geschlecht, weil sie empfindet sich ja anders als die Dominante, die lesbisch lebt. Das nennt man auch schon wieder anders. Und so gibt es unbegreiflich viele Geschlechter, die alle beanspruchen, als Geschlecht anerkannt zu werden. Wie gesagt, dieses Ganze, auch zum Beispiel in Baden-Württemberg, gab es in Stuttgart Demonstrationen von Leuten, die sich dagegen gewehrt haben, dass das in die Lehrpläne hineinkommt. Man hat von der Landesregierung her das klammheimlich einführen wollen. Und man hat es jetzt ein bisschen zurückgezogen, aber nichtsdestotrotz, wir müssen uns klar sein, das Ziel ist, und das ist in anderen Bundesländern auch genauso, die werden das in die Schulen einführen, die werden das in die Kindergärten einführen. Und wenn das Ziel ist, dass unsere Kinder richtig bewusst herausgefordert werden, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, auch wenn sie es gar nicht interessiert. Sie sollen frei werden davon. Sie sollen sich frei wählen können, wer sie sind. Das ist die Absicht davon. Das läuft unter diesem Thema Toleranz und Freiheit. Natürlich, wenn dein Kind dich fragt irgendetwas, es fängt ein Begriff auf, da habe ich, was weiß ich, die Kinder, die fragen da oft ganz natürlich und du solltest auch ganz natürlich antworten, was ist denn schwul? Hat er vielleicht im Kindergarten irgendwo das erste Mal von dem anderen Kind gehört, irgendwas mit schwul oder lesbisch oder transsexuell oder ich, ja, was es einfach für Begriffe gibt. Wenn dein Kind dich fragt, dann gib ihm einfach eine passende, kindgerechte Antwort, eine ganz ehrliche Antwort, ja. Da musst du nicht jede Kleinigkeit ausführen. Kinder wollen einfach so viel verstehen, wie sie verstehen wollen. Und wenn du ihnen das erklärst, das ist sehr wichtig, dann werden sie bei der nächsten Frage, wenn sie irgendwann auf das nächste stoßen, auch wieder zu dir kommen. Und dann kannst du ihnen Orientierung geben und nicht irgendwer, der sonst keine Orientierung hat. Also das ist sehr wichtig, deswegen, dass wir uns damit auskennen. Dass wir uns mit unserer eigenen Identität auskennen, wer wir sind. Du musst nicht alle 4000 kennen, oder man weiß ja nicht, wie viele es sind. Ja? Du musst nur wissen, was Gott für dich hat und für dein Kind. und das kannst du ihm erklären. Es ist so, das sagt Professor Kutschera zum Beispiel in seinem Vortrag, deswegen ich empfehle euch, die Vorträge durchaus anzuhören. Mehr als 99% aller Mädchen und Jungen, die geboren werden, die werden einfach ganz normal als Mädchen und Junge geboren. Und es ist weniger als 1% aller Menschen, die geboren werden, die sexuell einfach nicht richtig ausgebildet sind. Wo einfach eine Störung eingetreten ist in der Entwicklung des Embryos und deswegen die Sexualität nicht eindeutig ausgebildet ist. Was aber kein neues Geschlecht ist, sondern es ist einfach eine Störung, eine Fehlentwicklung, mit der, wie auch mit anderen Fehlentwicklungen, man dann einfach meistens leben muss und es nicht so einfach ist. Diese Störung läuft wissenschaftlich unter dem Begriff DSD, Disorders in Sex Development, also einfach Fehlentwicklung in der Geschlechtsentwicklung. Und wenn diese Entwicklung nicht richtig stattgefunden hat in der Entwicklung im Bauch der Mutter, diese Menschen sind ein Leben lang steril, die können sich nicht fortpflanzen. Ja. Also es hat mit einem anderen, neuen Geschlecht nichts zu tun. Ich empfehle euch diesen Vortrag, der ist diesbezüglich sehr klar und sehr gut und wissenschaftlich unterlegt. Es hat einfach damit zu tun, wenn sich die Chromosomen in irgendeiner Weise nicht richtig ausbilden, entweder zu viele oder zu wenig sind. Entweder XY ist ja der Mann, ja, von der Chromosomenzusammensetzung her, und XX die Frau. Und es findet manchmal zum Beispiel statt, dass es eine XXY-Entwicklung gibt oder auch eine X, einfach eine X und 0, das zweite X fehlt. Und das sind einfach, einfach leider Fehlentwicklungen. Die Natur ist nicht perfekt. Wie wir ja das selber, auch jeder an seinem eigenen Körper irgendwo, nicht in dem gravierenden Maß, aber jeder weiß das. Es ist nobody perfect, auch im Körperlichen. Ein zweiter Punkt, zu dem es ist natürlich ganz klar, wer den Schöpfer kennt und anerkennt als seinen Schöpfer, der glaubt natürlich am ehesten, dass Gott auch dich und mich und die ganze Welt geschaffen hat. Wenn ich Gott nicht kenne oder ihn nicht anerkenne, wenn ich keinen Schöpfer habe, ist klar, dass ich auch nicht davon ausgehe, dass ein Gott die Welt geschaffen hat. Ja, das ist einfach. Ja, von daher braucht uns das nicht wundern. Wenn ich Gott nicht hätte kennenlernen dürfen, und das ist eine große Gnade, würde ich wahrscheinlich heute genauso davon ausgehen, dass ich alles irgendwo, auch wenn ich es im Letzten dann nicht erklären kann, irgendwie von selbst entwickelt hat. Ja. Im Hebräerbrief Kapitel 11, Vers 3 wird den Gläubigen gesagt, durch den Glauben, also durch unsere Beziehung zu Gott, weil wir ihn kennengelernt haben, unseren Schöpfer persönlich kennengelernt haben, durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist. Dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Wenn ich glaube an den Herrn, wenn ich ihn kenne, persönlich, ja, dadurch kann ich auch an seine Schöpfung glauben und dass ich ein Teil davon bin. Von daher empfehle ich euch auch nicht unbedingt, auch wenn das gut gemeint ist, und ich habe das als junger Christ oft genauso gemacht, du wirst niemand so leicht überzeugen, der den Schöpfer noch nicht kennt, dass er die Welt geschaffen hat. Aber wenn du jemand helfen willst, dass er auch den Schöpfer kennenlernt, dann erzähl ihm einfach, du, ich habe Gott erlebt, ich habe Jesus erlebt und es war so und so. Da fang damit an. Ja. Das andere ist eine Folge. Wenn ich denke, mein Haus ist von selbst entstanden, da gibt es keinen Architekten, der das geplant hat und andere, die es gebaut haben. Wenn ich absolut glaube, den gibt es einfach nicht, ja, den kann es nicht geben, dann kann ich dem erzählen, was ich will, der wird mir das nicht glauben. Ja. Aber wenn ich ihm sage, du, ich habe den Architekten persönlich getroffen, ich habe den kennengelernt, das ist ein ganz anderer Ansatz, versteht ihr? Ja, und das kann jeder erzählen, der Gott persönlich kennengelernt hat. Ja, ich meine, Professor Kutschera zum Beispiel in seinem Vortrag, er hat sich auch viel mit sogenannten Kreationisten, wie er sie nennt, auseinandergesetzt und er wirft ihnen vor, sie würden wissenschaftliche Tatsachen leugnen und sind dogmatisch. Ja, er meint damit einfach, wenn Gott sagt, und in der Bibel steht, Gott schuf, dann erklärt er das nicht weiter. Ja? Gott sagt es einfach. Er schuf. Er hat einfach zum Beispiel Abraham berufen als Urvater für das Volk Israel. Das erklärt Gott nicht weiter. Er macht es einfach und offenbart es und dann ist es aufgeschrieben worden. Und so ist es auch mit der Offenbarung über die Geschlechter. Gott erklärt es nicht mit Statistiken und Ähnlichem, sondern er hat Mann und Frau geschaffen. Und dann heißt es im ersten Schöpfungsbericht, Gott sagt, es war sehr gut, alles, was er geschaffen hat. Er erläutert es nicht näher. Aber Gott ist sehr zufrieden mit dem, was er geschaffen hat. Irgendwie finde ich das sogar ganz begeisternd, muss ich sagen, zu sehen, wie Gott über seine Schöpfung begeistert ist. Das ist für ihn nicht einfach nur so, ja, jetzt habe ich halt mal was geschaffen, ja, so mal gucken, wie es funktioniert. Wenn es nicht funktioniert, räumen wir es wieder weg, ja, neuer Entwurf, ja. Plan B kommt dann raus und wenn das nicht passt, dann machen wir halt Plan C. Und nein, Gott schafft einmal und dann sagt er, es ist sehr gut. Und weißt du, zu der Schöpfung gehörst du und ich auch. Und natürlich ist dazwischen was eingetreten, ja. Aber da hat Gott ja auch einen Plan schon gehabt, ja, einen Rettungsplan. Aber trotzdem, du gehörst zu der Schöpfung, wo er sagt, es ist sehr gut. Da gibt es nichts Besseres. Ja. Wenn es vielleicht in Gott überhaupt einen Beweis antritt, zum Beispiel, dass es Mann und Frau, dass er eben Mann und Frau geschaffen hat, dann wahrscheinlich am ehesten durch unsere Ehen, die wir leben. Die sind natürlich auch nicht perfekt, weil wir nicht perfekt sind. Ja? Manchmal weit davon entfernt. Ja? Aber trotzdem sind wir das beste Zeugnis, sichtbare Zeugnis für unsere Mitmenschen, dass Gott eben Ehe geschaffen hat und er hat geschaffen Mann und Frau, die sich ergänzen. Ein dritter Punkt. Es heißt hier, der Mensch ist im Ebenbild Gottes geschaffen. Das kannst du natürlich nicht sagen, wenn du davon ausgehst, dass alles sich irgendwo von einem Einzeller entwickelt hat, rein, ja, ich meine, die Wahrscheinlichkeit gibt es sowieso nicht, ja, wenn ihr euch damit befasst. Du musst da einen großen Glauben haben, dass sich aus einer Einzelle das entwickelt, dass wir heute hier stehen. Aber sei es darum, es gibt nur im Christlichen und im Jüdischen eben von der Bibel her, wir sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Wir haben etwas, bestimmte Eigenschaften, die auch Gott hat. Und die haben die Tiere nicht. Da gibt es eben einen Unterschied. Du bist eben nicht nur ein Abkömmling von irgendjemand aus dem Urwald, ein Vorahne vom Affen und vom Menschen, den man ja eh nicht kennt, ja. Und du bist halt rein zufällig, bist du entstanden, der Mensch, ja. Du bist nichts anderes wie ein Säugetier. Nein, du hast etwas in dir, was Gott einmalig dem Menschen gegeben hat. Und Gott sprach, lasset uns einen Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Oder lasset uns einen Menschen machen in unserem Ebenbild. Übrigens merkt ihr schon, auch Gott spricht hier schon im Plural. Ne? Ganz eigenartig. Weil Gott in Gemeinschaft selber lebt. Nur Adam, von Adam ist das gesagt, nicht von den Tieren, die Gott auch geschaffen hat. Nur der Mensch ist dahin geschaffen, dass er Gott sucht. Dass wir in einer Beziehung mit unserem Schöpfer leben können und leben müssen, um erfüllt leben zu können. Wir suchen nach einem Sinn in unserem Leben. Das macht ein Tier nicht. Und nur in dieser Beziehung zu unserem Schöpfer, in dieser Beziehung erleben wir Heil und geschieht Heilung, auch dort, wo wir es benötigen. Und auch nur in dieser Beziehung mit unserem Schöpfer, wenn wir den Schöpfer kennen, bekommen wir Orientierung. Weil Gott uns sagt, du bist ein Mann oder du bist eine Frau. Ich habe dich so geschaffen, ich wollte das so. Das ist sehr gut. Du bist nicht das Geschlecht 3659. Und vielleicht in einem Jahr hast du eine neue Orientierung. Nein, du bist Mann und Frau. Und das ist sehr gut. Das ist mein Wille für dich, sagt Gott. Und wenn wir in dieser Beziehung zu unserem Schöpfer durch eine Umkehr zu Jesus wieder hineinkommen, geschieht Heilung, Orientierung, eine gesunde Identität, die du bekommst als Mann und Frau, aber auch für andere Bereiche deines Lebens, aber eben auch für dein Geschlecht, deine Sexualität, du bist durch und durch Geschlecht. Du bist nicht nur in deinem Unterleib Mann oder Frau. Du bist es von Fußsohle bis zur Kopfspitze. Bist du Frau oder Mann? Ein vierter Punkt. Wenn wir Gott nicht als unseren Schöpfer anerkennen, dann hat es auch Auswirkungen, genauso wie es positive Auswirkungen hat, wenn wir ihn erkennen und anerkennen. Der Apostel Paulus schreibt darüber im Kapitel 1 im Römerbrief. Ich lese ab Vers 18. Übrigens, diese Texte alle, die werden in der Theologie, in der Universität, wenn ich an meine Studienzeit zurückblicke, auch in der katholischen Fakultät, wo ich studiert habe, da wird dir als eine der ersten Vorlesungen wird dir gesagt, die Bibel, lass dich mal jetzt drauf ein, das ist Menschenwort, das haben Menschen aufgeschrieben. Ja, natürlich haben das Menschen aufgeschrieben, aber eben offenbart vom Geist Gottes. Ja, aber das wird nicht so gesagt, sondern das ist Menschenwort, das ist menschliche Literatur. Lass dich doch da mal drauf ein, so wird da gesprochen. Ja? Und die meisten kommen da hin und kennen Gott nicht. Nicht persönlich, ja. Und die lassen sich da drauf ein und dann wird ihnen ihr Glaube nach einem Semester, ist da nichts mehr übrig, wenn sie je einen gehabt haben. Und die Bibel ist nichts mehr. Ja, das ist Literatur, das ist wie, wenn ich Goethe lese oder wenn ich irgendeine alte antike Schriften lese. Und natürlich mit dem Neuen Testament genauso. Ja, das gilt fürs Alte und fürs Neue Testament. Also das, was ich jetzt lese, ist für sie belanglos. Das ist nicht ewig gültige Wahrheit, das ist einfach Literatur. Das hat der Apostel Paulus halt geschrieben. Das ist zeitbedingt. Der wusste noch nicht so viel. Der wusste noch nicht, dass sich der Mensch aus dem Affen entwickelt hat. Ja, deswegen können wir das nicht so nehmen, wie das dasteht. Das ist zeitbedingt. Ich sage euch das so ausdrücklich, weil ihr müsst es realisieren. Unsere Welt, wie das alles tickt und uns präsentiert wird, das gleitet sich alles in wissenschaftliche Reden und Formeln. Aber wenn du das abklopfst, dann merkst du, dass das einfach sehr, sehr schwach ist. Denn Gottes Zorn oder Gottes Gericht wird vom Himmel her offenbart über alles gottlose Leben und alle Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit, hör zu, die Wahrheit, was ist die Wahrheit, ja, hat Pilatus gefragt, die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Es wird in unserer Gesellschaft so viel niedergehalten. Das wird dir gar nicht mehr gesagt, nicht mehr präsentiert. Das darfst du gar nicht mehr hören und wissen. Manches darf man so gar nicht mehr sagen. Es wird bewusst niedergehalten, die Wahrheit. Das ist nicht neu, das gab es ja, schon zur Zeit des Paulus und es gab es schon vorher. Aber die Intensität, wie es betrieben wird, wird immer massiver. Das ist der Punkt. Denn was man von Gott erkennen kann, ist unter ihnen den Menschen offenbar. Denn Gott hat es ihnen offenbart. Wodurch? Denn sein unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt, wenn man es wahrnimmt, ersehen an seinen Werken, sodass sie keine Entschuldigung haben. An den Werken kann jeder Mensch, das sagt Paulus hier, den Schöpfer erkennen, wenn er will. Es gibt ein Evangelium der Schöpfung, wenn man das so sagen kann. Die Schöpfung predigt jedem Menschen, der auch vom Kreuz noch nie was gehört hat, dass es Gott den Schöpfer gibt. Und er kann, wenn er will, Gott anerkennen und sein Leben, soweit ihm das Gewissen das sagt, an Gott orientieren und auch Gott als Gott anerkennen und anbeten. Denn obwohl sie von Gott wussten, also wie Paulus sagt, wir wussten, dass es den Schöpfer gibt, haben sie ihn nicht als Gott gepriesen noch ihm gedankt, sondern sind dem Nichtigen verfallen in ihren Gedanken und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Wenn wir Gott, den Schöpfer, nicht anerkennen, hat es auf unser Denken massive Auswirkungen. Wir verfinstern in unserem Denkvermögen. Die sich für weise hielten, sind zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes vertauscht. Das ist ein wichtiges Wort. Da wird was vertauscht. Ja. Mit was ist denn Gott vertauscht worden? Mit einem Bild gleich dem eines vergänglichen Menschen oder irgendwelcher Götzenfiguren, Vögel, Tiere, vierfüßige, kriechende Tiere, sagt Paulus. Einfach, das sind Götzenfiguren, die in zu seiner Zeit an jeder Straßenecke zu finden waren. Aber natürlich auch der Mensch selber ist für sich oft Götze. An der Stelle Gottes. Vertauscht, ja. Darum, das hat Konsequenzen, darum hat Gott sie in den Begierden ihrer Herzen dahingegeben, in die Unreinheit, sodass sie ihre Leiber selbst entehren. Sie haben Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt. Wiederum dieses Verkehren, dieses Vertauschen. Ja. Sie haben die Wahrheit, die Gott uns sagt, in Lüge verkehrt. Und das Geschöpf verehrt. Das Geschöpf verehrt. Die größte Religion heute, glaube ich nicht, dass das Christentum ist. Auch nicht der Islam, sondern es ist der Humanismus. Die Selbstanbetung des Menschen. Denkst du vielleicht, das kann doch gar nicht so sein. Ja, die meisten sind doch irgendwo, gehören zu irgendeiner Religion. Aber wir Menschen, wenn wir nur für uns selbst leben, da können wir durchaus sagen, ja, irgendwo gibt es ein höheres Wesen. Das ist aber belanglos. Das ist nicht der Glaube, die Hingabe an Gott, seine Wahrheit anerkennen. Im Jakobusbrief steht dazu, diesen Glauben, da gibt es ein höheres Wesen, sogar eins nur, einen Gott. Ja, nur einen Gott, ja, sagt Jakobus. Das sagen die Teufel auch. Das ist kein Bekenntnis, keine Hingabe an Gott. Das hat auch deswegen nicht die Wirkung, dass wir da die Wahrheit erkennen. Sie haben Gottes Wahrheit in Lüge verkehrt und das Geschöpf verehrt und ihm gedient statt dem Schöpfer. Der gelobt ist in Ewigkeit. Amen. Darum hat sie Gott dahingegeben. Da passiert etwas mit uns Menschen, wenn wir Gott nicht als Gott ehren, in unserem Leben als Chef annehmen. Ja? Er hat sie dahingegeben in schändliche Leidenschaften, denn bei ihnen haben Frauen den natürlichen Verkehr vertauscht. Ja, wenn wir Gott vertauschen mit uns selbst oder irgendeinem Götzen, wer auch immer das ist, dann geschieht auch etwas in unserer Identität, als in unserer Geschlechtlichkeit, als Mann und Frau. Wir verlieren unsere Orientierung. Wenn wir Gott nicht haben, verlieren wir in vielen Bereichen unseres Lebens Orientierung und Identität. Und das ist genauso ganz fundamental in unserer Geschlechtlichkeit und in unserer geschlechtlichen Orientierung. Das ist eine Folge, wenn wir Gott nicht als den anerkennen, der er ist. Denn bei ihnen haben Frauen den natürlichen Verkehr vertauscht mit dem Widernatürlichen. Desgleichen haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen und sind in Begierde zueinander entbrannt und haben Männer mit Männern Schande über sich gebracht. Und den Lohn, also die Konsequenz für ihre Verirrung, für dieses Vertauschen, wie es ja sein musste, an sich selbst empfangen. Und wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, das ist genau dieser Punkt, ja, wie sie es für nichts geachtet haben, Gott zu erkennen, hat sie Gott dahingegeben in verkehrten Sinn, sodass sie tun, was nicht recht ist. Voll von aller Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Jetzt sehen wir auch, das hat nicht nur etwas mit Sexualität zu tun, sondern alles Böse kommt da dadurch, wenn wir Gott nicht als unseren Herrn anerkennen. Ja, das mit der Sexualität erkläre ich noch, warum Paulus das als nimmt, aber alles andere kommt daher, voll von Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll Neid, Mord, Hader, List, Niedertracht, Ohrenbläser, Verleumder, Gottesverächter, Frevler, hochmütig, prahlerisch, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unvernünftig, treulos, lieblos, unbarmherzig. Sie wissen, dass nach Gottes Recht den Tod verdienen, die solches tun. Aber sie tun es nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. Eine andere Bibelübersetzung sagt, sie klatschen Beifall denen, die es auch so tun. Wenn wir die Anbetung vertauschen, nicht mehr Gott, den Schöpfer, anbeten, ihm unser Leben unterstellen, auch seiner Weisung glauben und Vertrauen schenken, dann hat es eben Auswirkungen auch auf unsere Geschlechtlichkeit, auf unsere Identität, auf unsere Orientierung. Wir gehen auch da dann in die Irre. Wir vertauschen denn die geschlechtliche Orientierung, Frau und Mann. Und warum nimmt Paulus dieses Vertauschen, dieses Verirren zunächst als Beispiel? Er fügte dann die ganze Latte des Bösen und Schlechten von uns Menschen noch hinten hinzu. Ja? Aber diese Verirrung im Geschlechtlichen, die demonstriert so gut diese Verirrung. Ja? Wenn wir Gott nicht anerkennen, sondern irgendeinen anderen Götzen haben, ob wir selbst sind oder sonst wer, dann verirren wir uns auch in unserer Sexualität und suchen den falschen Geschlechtspartner. Frau sucht Frau, Mann sucht Mann. Das ist einfach eine Auswirkung davon, dass wir uns falsch nicht an Gott orientieren, sondern an was Falschem. Nicht am Schöpfer, sondern am Geschöpf. Und diese Verirrung lässt sich daran einfach beispielhaft so gut zeigen. Ja? Deswegen wird es genommen. Aber ich muss sagen, in der weiteren Liste, die dann aufgelistet wird, ich habe mich da mehrfach drin gefunden. Also die Liste, die so ausführlich, ich möchte den Menschen finden, der sich da nicht wieder drin findet, ja? Was da alles aufgezählt ist. Ich brauche die Gnade Gottes genauso wie jeder andere Mensch auch. Und Gott sei Dank, dass wir Jesus unser Leben anvertrauen dürfen, dass er unser Vergeber ist. Ein fünfter Punkt. Die Frau wird hier in dem Text genannt, den wir gelesen haben, eine Hilfe. Und ich möchte euch das sagen, das Wort, was hier steht, Esa, das kommt relativ häufig im Alten Testament vor, dieses hebräische Wort. Und es bedeutet immer so der Sinn, Gott rettet mich aus einer schlimmen Situation. Er erlöst mich, er befreit mich vor Feinden. Ja? Die Frau ist für den Mann so eine Hilfe, eine Befreiung. Luther hat übersetzt, sie ist eine Gehilfin. Steht eigentlich so nicht dort. Ja? Natürlich soll man einander helfen als Ehepartner. Und in gewissem Sinne ist sie auch natürlich, wenn man das richtig versteht, eine Gehilfin. Aber was hier steht ist, du Frau, du bist die Rettung für deinen Mann. Ja. Ich. Ohne dich sind wir Männer verloren. Wir Männer sind in unserer Sexualität relativ labil. Und die gegenseitige Ergänzung von Mann und Frau in der Sexualität ist für den Mann wirklich unwahrscheinlich wichtig, eine riesengroße Hilfe. Und die hat Gott uns gegeben. Und was hat Gott gesagt? Es ist sehr gut. Lass alles andere fahren. Das ist sehr gut. Du musst dir das noch öfters vielleicht sagen, wenn du da noch nicht ganz durch bist. Es ist sehr gut. Erster Mose 2,18. Und Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch, der Adam, den er geschaffen hat, allein sei. Das hat Gott schon, er hat ihn geschaffen und er wusste schon, das ist noch nicht gut. Das ist noch, bevor er sagt, das ist sehr gut. Da ist er noch nicht fertig, da sagt Gott, nicht gut, was ich da geschaffen habe. Ja? Weil es einfach noch nicht fertig ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht oder als sein Gegenüber. In Psalm 33,2 möchte ich euch nur als Beispiel, es gibt viele solche Stellen, da kommt dieses Wort Hilfe in anderen Zusammenhang vor, aber genau dasselbe Wort, Esa. Unsere Seele harrt auf den Herrn, er ist uns Hilfe und Schild. Der Herr ist uns Hilfe und Schild in der Not, wenn wir keinen Ausweg mehr haben, ja? Und genau das ist die Frau für den Mann. Sie ist Hilfe in der Not. Worin ist die Männin? Sehr interessant, im Hebräischen ist das die Männin. Ja? Der Mann, wenn Adam in dem Augenblick, wo die Frau geschaffen wird, dann wird auch im späteren Text erstmals dieser Adam dann genannt, er ist ein Mann, Ish. Und die Frau ist einfach Isha. Einfach das A hinten dran. Ja, der Mann und die Männin, die haben sehr viel gemeinsam. Das ist in der Biologie auch bekannt. 98,5% unserer Genetik haben wir gemeinsam. Ja. 1,5%, glaube ich, sind es, was wir nicht gemeinsam haben. Das ist nicht so viel. Aber übrigens, der Abstand zum Schimpansen ist der gleiche. 1,5%. Zum Banane haben wir immerhin 70% gemeinsam. Ja? Also hier könnte man lustige Dinge bringen. Aber worin ist die Männin das wichtigste Gegenüber? Was sagt denn Gott in dem Text? Ja? Im Sex ist sie das wichtigste Gegenüber. Bevor Gott was anderes sagt, irgendwo, wo wir uns ergänzen, spricht Gott vom Sex. Darum wird ein Mann, Ish, seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau, Isha, steht da, natürlich jetzt gerade in einem anderen grammatikalischen Verhältnis, aber Isha, dieses Wort ist da drinnen, er wird ihr anhängen und dann werden sie miteinander spazieren gehen. Und sie werden gemeinsam einen Kinofilm anschauen. Oder sie werden miteinander kochen. Oder sie werden Händchen halten. Ja. Oder ich weiß nicht was, ein Glas Wein miteinander trinken. Wisst ihr, das ist alles schön und auch gehört auch dazu. Aber das ist nicht das Erste, was Gott sagt, worin du ihm eine Hilfe bist und ein Gegenüber. Gott sagt, sie werden ein Fleisch sein. Das ist das Allererste, was Gott sagt, wofür er die beiden geschaffen hat. Und sie werden sein ein Fleisch. Deswegen dürfen wir auch miteinander spazieren gehen. Dürfen wir miteinander mal einen Film anschauen, ja? Wenn er beide interessiert. Ja. Wir dürfen Händchen halten, ja. Aber all diese Dinge, die kannst du auch mit jemand anders machen. Du kannst mit einer guten Freundin zusammen ein Gläschen Wein trinken und einen Spaziergang machen und einen Film anschauen. Und bei Frauen ist das auch, ich kann das zwar jetzt nicht nachvollziehen, aber auch mal Händchen halten, ja. Ist ja okay, ich will das einfach, ich nehme das nur wahr, ja. Ich kann es nicht verstehen, ja. Aber es ist okay, das kannst du alles mit jemand anderem. Aber ein Fleisch sein, dazu ist Mann und Frau, dass sie zusammenkommen. Deswegen heiratest du. Ja, wir heiraten, ja. Viele andere nicht, aber trotzdem, das ist, wozu Gott dich Mann und Frau geschaffen hat. Und ich sage das so ausdrücklich, wenn du eine Beziehung anfängst, egal ob du jung bist oder alt bist, dann ist ganz klar, mach dir das klar, dass die fange ich an, um Sex zu haben. Und wenn eine Frau da meint, vielleicht ein bisschen unerfahren, das ist, um irgendwie Romanze zu haben, Romantik, ich weiß nicht was alles, ja. Ich kann mich da so schwer reindenken, immer noch. Dann bist du auf dem falschen Dampfer. Dein Mann, der geht mit dir ins Kino und der trinkt mit dir ein Glas Wein. Aber ich sag dir, der Mann hat ein Ziel, er möchte mit dir ein Fleisch werden. Und das ist sehr gut so. Und das musst du wahrnehmen. Deswegen auch, wenn du eine Beziehung beginnst, wenn du gleich mit Händchen halten beginnst mit dem Mann, ja, wenn du gleich mit Zärtlichkeiten beginnst, dann musst du wissen, dass du wenige Wochen später miteinander Sex haben wirst. Das hält dein Mann nicht länger aus. Deswegen musst du dir das gut überlegen, wie du eine Beziehung gestaltest. Vielleicht hältst du das als Frau aus. Das kann ich nicht beurteilen. Ich bin keine Frau. Obwohl, vorhin habe ich eigentlich gedacht, ich werde nächste Woche meine Orientierung ändern. Ja? Und dann habe ich ein Recht, da mitzugehen, ja, bei dem Ausflug. Das ist so wichtig, dass wir das wahrnehmen und anerkennen, was Gott sagt. Ja. Dann werden auch unsere Beziehungen, sei es, dass wir noch nicht verheiratet sind oder wenn wir verheiratet sind, dann werden sie gesunden. Wenn du als Frau realisierst, dass du als Gegenüber geschaffen bist und ein Mann für dich auch als Gegenüber, damit ihr in erster Linie ergänzt ihr euch im Einfleischwerden. Das ist der Grund, warum du heiratest. Wie gesagt, du kannst eine Wohnung auch mit jemand anders teilen. Ohne, dass ich irgendwas Sexuelles habe, irgendwas Geschlechtliches. Du kannst alle anderen Dinge des Lebens, glaube ich, auch mit jemand anders sehr gut teilen. Aber das Einfleischwerden, das hat Gott für Mann und Frau vorgesehen. Und wo der Mann sich an die Frau hängt, das finde ich sehr wichtig und interessant. Weil der Mann hat immer es leichter, wieder davon zu fliegen. Ja? Ehe ist Entscheidung von beiden. Aber ich glaube, du als Mann, wenn du heiratest, dann heirate ganz entschieden. Dann du hängst dich an deine Frau. Ein letzter Punkt. Sechster Punkt. Noch nicht letzter Punkt. Sex in der Biologie, sagt Professor Kutschera, das ist eine wissenschaftlich anerkannte Definition, die kam einfach immer mehr, als wir die Zellen immer mehr entdeckt hat und mikroskopisch untersuchen konnte. Man wusste ja am Anfang nicht, warum kommen eigentlich die Kinder, wie kommen die zustande. Ja? Natürlich, wenn Mann und Frau ein Fleisch werden, das wussten die schon. Aber wie das ganz genau, so genau konnte man noch nicht gucken. Ja? Erst als man letztlich Mikroskope und dann Elektronenmikroskope entwickelt hat. Das Einmalige, was zwischen einem weiblichen und männlichen geschehen kann in der Natur, ist, dass Eizelle und Samenzelle verschmelzen. Und das ist in der Definition, in der Biologie, in der Wissenschaft Sex. Und nur das ist Sex. Und das ist ein ganz biblischer Befund. Diese Art von Definition zum Beispiel, das will Gender umändern. Deswegen, da regt er sich auf, der Professor Kutschera und Kollegen. Ja, die sagen, nee, Quatsch, wir haben das wissenschaftlich jetzt seit 200 Jahren und das ist so sauber definiert. Wir wollen nicht, dass das umgeändert wird. Dagegen kämpft er. Ganz vernünftig, ja, in dem Punkt. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und fülle die Erde. Nur Mann und Frau, wenn sie ein Fleisch werden, können diesen Auftrag leben und erfüllen, seid fruchtbar und mehret euch. Das kann ein homosexuelles Paar, sei es männlich, sei es weiblich, nicht. Deswegen ist es auch nie und nimmer dasselbe wie ein Ehepaar. Auch wenn es in unserem Gesetz heute anders ist. Und das wissen die in der Biologie. Und das muss geändert werden. Das muss dem Mainstream jetzt angepasst werden. Ja. Die Wahrheit auch in den Bereichen wird niedergehalten. Und vernünftige Leute, die versuchen und die wehren sich da dagegen. Ja. Er sagt zum Beispiel, biologisch ist jede homosexuelle Verbindung asexuell, weil die können nicht Eizelle und Samenzelle verbinden. Das ist einfach Wissenschaft. Und das ist natürlich nicht mehr Mainstream. Gott hat Mann und Frau, wie auch im Tierreich, auch teilweise vielleicht im Pflanzenreich, so gut kenne ich mich nicht aus, uns in sein Schöpfungsordnung, in sein Schöpfungswesen Anteile gegeben. Wir können neues Leben schaffen. Ein Mann und eine Frau können einen neuen Menschen hervorbringen. Bisschen Geduld brauchst noch, aber du kannst, wenn du willst, auch schon draußen ein Glas Wasser trinken. Ganz gerne machen. Wir haben an seinem Schöpfungswesen Anteil bekommen. Und es ist auch ein Auftrag. Und auch diesen Auftrag macht man uns madig. Ja? Gott sagt, für Mann und Frau seid fruchtbar. Natürlich ist das die Entscheidung von dir und deinem Partner. Aber das ist ein grundsätzliches, das ist ein Vorrecht, das ist eine Befähigung, die nur ihr habt. Seid fruchtbar und mehret euch. Jetzt ein siebter und letzter Punkt, glaube ich zumindest. Ja. Jesus bestätigt selber diesen Schöpfungsbericht in 1. Mose. Und er geht darauf ein, wir lesen es in Matthäus 19, Vers 2 und folgende. Und eine große Menge folgte Jesus und er heilte sie dort. Da traten Pharisäer zu ihm und versuchten ihn und sprachen, ist es erlaubt, dass sich ein Mann aus irgendeinem Grund von seiner Frau scheidet? Er aber antwortete und sprach, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang schuf als Mann und Frau? Und sprach, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Jesus hält diese Offenbarung über die Schöpfung und auch über unsere Geschlechtlichkeit, dass wir als Mann und Frau geschaffen worden sind, als von Gott, seinem Vater, geoffenbart. Und deswegen kann ich auch als Theologe guter Dinge sagen. Ich halte mich da auch dran. Wenn mein Herr Jesus da keine Zweifel dran hatte, brauche ich sie auch nicht haben. Er hält diese Aussagen für glaubhaft und maßgeblich zur Orientierung. Er sagt damit auch, Jesus, das ist Gottes Erfindung. Mann und Frau sind eine sexuelle Ergänzung. Und sie sind geschaffen, Jesus sagt, er zitiert ja diesen ganzen Vers, ja? Sie sind geschaffen, um ein Fleisch zu werden. Das ist der Sinn, der Grundsinn, warum Gott uns zu einem Ehepaar zusammenzustellt. Damit wir ein Fleisch werden. Und dann das ganze Leben miteinander teilen. Ja, aber das ist das insbesondere, das ist Ehe. Alles andere kannst du mit jemand anders genauso leben. Die Geschlechter gehören zusammen, sie ergänzen einander, sie sind eine Hilfe, eine Erlösung füreinander und sie sind einander geschenkt. Und das ist eine Gnade, die Gott uns gibt. Der andere ist eine Gnade, ein Geschenk für dich. Gott wollte das so. Und Gott gefällt das sehr gut, wenn ein Mann und eine Frau ein Fleisch werden. Wenn sie sich einander beschenken. Das ist Gnade Gottes. Amen.